Geschwister, liebe Freunde, letzten Sonntag ging es um die Grundlage des Friedens. Als erstes ging es darum, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes schon angebrochen ist. Mit dem ersten Kommen Jesu Christi in diese Welt hinein ist es kein Wunschtraum mehr, es ist da, dieses Reich Gottes. Ja, es ist noch nicht vollkommen da und wir wollen immer wieder und wieder es ja auch in unseren Augen und vor unseren Augen und in unserem Herzen haben. Aber das Reich Gottes wird nicht nur dadurch erkannt, dass sich Menschen in diesem Leben zu Jesus bekehren. Nein, es soll darüber hinaus wirken. Es soll in allen Bereichen unseres Lebens wirksam werden und aufleuchten. Nicht nur im Bekenntnis zu Jesus Christus. Dann der zweite Punkt. Schwerter zu Pflugscharen, die Friedensbewegung. Gott will ein Friedensreich aufbauen. Leider ist dieses vollkommene Friedensreich erst in der Zukunft der Fall. Micha 4, Vers 3, wo das vorkommt, meint dazu, da heißt es, und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieren und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen. Micha 4, der Vers 3. Also er, Gott selber, wird Richter werden zwischen den Völkern und wird dort Recht sprechen. Und erst wenn Gott selber da ist, dann ist es soweit, dass wirklicher Friede ist. Dass wirklich alle Konflikte, die in dieser Welt auftreten, befriedet werden können. Dabei haben wir dann gesehen, das war der dritte Punkt letzten Sonntag, dass es in dieser Welt, wo es eben nicht nur Frieden gibt, sind auch manchmal Waffen notwendig. Ein einleuchtendes Beispiel dafür ist ja die Polizei, die uns hier in Deutschland beschützt, sodass wir hier in Frieden umhergehen können. Und Paulus spricht es dann ja auch in Römer 13 aus. Das haben wir uns genauer angeschaut, wo er von der Obrigkeit spricht, die als Dienerin das Schwert trägt, als Dienerin Gottes. Aber bei allem bleibt, und das ist der Kern, wir sind als Friedensstifter losgesandt. Und dazu schauen wir uns heute mal in Matthäus 5 ab Vers 38 an. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die linke dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Liebe Geschwister, das gibt Jesus uns mit, jedem Einzelnen von uns. Seid vollkommen, seid Friedensstifter. Letzten Sonntag habe ich die Predigt dann geschlossen mit dem Aspekt, dass Sonne und Regen Kräfte des Lebens auf dieser Erde sind. Sie geben Leben ohne Unterschied, ob das nun böse oder gute Leute sind, Feinden und Freunden zugleich. Sonne und Regen sind ganz offensichtlich nicht daran interessiert, ob wir gerade Krieg haben oder ob wir Frieden haben, ob wir im Clinch liegen oder nicht. Sie werden gegeben, damit das Leben gelingen kann. Und genauso soll auch die Feindesliebe alle Feindschaft überwinden und dann gemeinsam dem Leben dienen. Das hört sich erstmal gut an. Man fragt sich, wie soll das jetzt gehen in einer Welt, in der eben doch nicht alles gut ist. Wie soll das werden? Wie kann ich zum Friedensstifter werden, wie kann ich als Friedensstifter leben? Eben in einer Situation, wo ich angefeindet werde, wo Menschen mir zu Feinden werden. Welche konkreten Schritte kann ich denn da gehen? Und damit nicht in dem Sessel versinken und denken, es geht nicht anders. Oder umgekehrt, ich zum Protest abwandere und nur die Wut aus mir herausschreie. Wie können wir dort vollkommen werden? Matthäus 5, Abvers 39 heißt es, ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dir jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Wie bekommt man das hin? Der erste Schritt zum Friedensstifter lautet, lass dir nicht vorschreiben, wie du zu reagieren oder zu handeln hast. Lass dir also, und das ist der Trick dabei, die Feindschaft nicht aufdrängen. Jesus zeigt das hier an genau drei Beispielen, oder besser vier insgesamt. In Vers 39, da sagt er, wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere da. Ich will es mal andersrum formulieren. Eine Ohrfeige kann dir nicht deine Würde nehmen. Weißt du, deine Würde kommt nicht davon, weil andere dich anerkennen, sondern weil du in Jesus Christus gegründet bist. Und damit kannst du wissen, er liebt dich und er findet dich auch liebenswert und du bist liebenswert, weil er dich lieben tut. Übrigens, ich bin auch davon überzeugt, er hat dich ja gerade so geschaffen, wie du bist. Und zwar, weil er dich so haben wollte. Du bist nicht irgendeine Kreuzung aus irgendwelchen Samenzellen, die da mal im Leib der Mutter umhergeschwommen sind und zufälligerweise eins der Eier, was da gerade mal so jetzt sich auf den Weg gemacht hat, dort getroffen haben und alles riesiger Zufall. Nein, ich bin davon überzeugt, dass Gott genau wollte, dass dieses eine Genpool sich bei dir da vereinigt und sammelt und dann du da herausgekommen bist. Also, um es mal andersrum zu formulieren, es gibt viele Genpools, die sozusagen von Gott auch verworfen wurden, wo keine Schwangerschaft draus geworden ist, obwohl alles dafür vorgelegen hat. Dass du Mensch geworden bist, das war Gottes Wunsch. Und egal, ob du dich jetzt über deinen Genpool ärgerst oder nicht, über deine Begabungen und Möglichkeiten in deinem Leben, Gott hat dich gewollt und deshalb bist du liebenswert, weil Gott das genau ausgewählt hat. Und das ist dann eher dein Problem, wenn du dich drüber ärgerst, weil Gott freut es, dass es dich gibt. Und wenn dir das klar ist, dann kannst du aus dieser Stärke heraus sogar Entbehrungen entgegennehmen. Weißt du, häufig teilen die Menschen am stärksten aus, so echte Ohrfeigen gibt es ja bei uns zum Glück nicht mehr, sondern meistens verbale Ohrfeigen, die da ausgeteilt werden. Das teilen meistens die Leute aus, die sich selber klein und mickrig vorkommen. Die schlagen um sich, wenn sie von irgendwo geschlagen wurden. Und Jesus sagt hier, du brauchst nicht zurückschlagen, denn du sollst wissen, in meinen Augen bist du wertvoll. Vers 40, da geht es darum, wenn jemand mit dir rechten will und dir den Rock nehmen will. Auch ein Prozess kann dir nicht die Freiheit geben oder nehmen. Ähnlich ist es mit dem Recht, das andere mir vielleicht wegnehmen wollen. Wir leben zwar in einem Rechtsstaat und dafür bin ich sehr dankbar, denn außer dem Staat, wo Gott selber alles regiert, gibt es da nichts Besseres, bin ich überzeugt. Aber wir alle wissen, es kann uns trotzdem auch in diesem Staat Unrecht geschehen und getan werden. Aber wenn du mit Gott versöhnt bist und er deine Perspektive ist, dann muss ich nicht immer rechten. Ich bin doch frei in Christus. Er ist meine Perspektive, mein Ziel. Ja, ich gehe auf das Gottesreich zu. Auf dieser Erde gilt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Mal läuft es eben besser, mal läuft es schlechter. Aber kennst du noch alle Kämpfe, die du vor 10 oder 20 Jahren geführt hast in deinem Leben? Du musst nicht jeden Kampf führen. Du musst nicht unbedingt rechten. Du bist frei in Christus. Und deshalb kannst du aus dem Heute das Beste machen. Und dann Vers 40b beim Rock, da gilt noch ein anderer Gedanke. Ein Forderner kann dich auch nicht ausnehmen. Wenn ich in die Rolle schlüpfe, dass ich mich ausnehmen lasse, werde ich mich immer wieder in der Rolle des Angeklagten finden. Wenn ich von mir fordern lasse, werde ich mich zum Opfer entwickeln. Wenn ich aber aus meinem eigenen Entschluss gebe, dann werde ich kein Opfer sein. Ganz im Gegenteil. Ich bin dann der mit Gott versöhnte Mensch, der weiß, worin sein Wert begründet liegt, woher er gegründet ist. Vers 41, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Ein Mächtiger kann dir nicht vorgeben, was du zu tun hast. Jesus nimmt hier ein Beispiel auf, was für einen Juden völlig klar war, was das bedeutet. Und zwar konnte ein römischer Soldat damals, das war so gesetzlich geregelt, von jedem Juden für seinen Transport und sowas, also von allen unterjochten Ländern, das war da üblich, konnte er eine Meile verlangen. Das heißt, er konnte einfach Leute aus der Menge herausnehmen und sagen, hier, du sollst jetzt meine Waffen und mein Gepäck tragen. Und dazu waren die dann für eine Meile verpflichtet, danach musste er einen neuen suchen, der ihm das dann weiterträgt. Aber das bedeutet dieser Hintergrund, wenn er sagt, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann heißt das, es gibt Leute, die können das machen mit der Macht des römischen Imperiums. Und damit war nicht nur die Freiheit eingeschränkt, nein, es gab Leute, die mir ja sagen konnten, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Aber hier gibt es für mich einen noch mächtigeren, der darüber steht, nämlich meinen Herrn. Der Mächtigste der Welt sagt, hey, es lohnt diesen Konflikt nicht, geh mit ihm einfach zwei Meilen. Nicht der Vorgesetzte, der Soldat, oder der Mächtige regiert über mich, sondern der Mächtigste regiert über mich, mein Herr und mein Gott. Merkst du? Dadurch wirst du von diesem kleinen, unterdrückten, unwürdigen Opfer zu einem großartigen, geliebten und mit Prinzenwürde ausgestatteten Kind Gottes. Lass dich deshalb nicht in diese Position des Verletzten hinein, des Unwürdigen, des Unzureichenden drängen. Auch nicht von dir selber. Manchmal kann man ja selber sein allergrößter Ankläger sein. Nein, geh aufrecht, weil Christus dich aufgerichtet hat. Und auch wenn es dir manchmal schwerfällt, stell dich heute vor dem Spiegel ruhig so, dass alle Falten und was dich an dir stört, du siehst und sage dir wirklich laut, ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Wisst ihr was? Das werde ich jetzt mit euch üben. Und zwar, sag mal laut, ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Eins, zwei, drei.
Ich bin ein von Gott.
Ah, ich habe so das Gefühl, manche können sich das gar nicht so richtig hier merken, was ich da gesagt habe. Deshalb habe ich das nochmal hier an die Wand geschlagen. Und ich hoffe, dass es jetzt mal richtig laut kommt. Also, eins, zwei, drei.
Ich bin ein von Gott geliebter Mensch.
Richtig. Wisst ihr, als mir das der Herr bei der Predigtvorbereitung gegeben hat, da hat sich das für mich wie so ein Motivationsseminar angehört. Ich habe mir gedacht, hey, das kannst du doch eigentlich nicht machen hier. Einfach so einen Text dort aufbauende Worte sagen, damit die Leute das glauben und so. Aber auf der anderen Seite, es ist die pure Wahrheit. Ihr müsst das verinnerlichen. Das ist nicht nur irgendein Motivationstext, der hier, ne, ich als Motivationstrainer euch sage, damit ihr euch morgen besser fühlt. Nein, das ist die Wahrheit, die pure Wahrheit. Das kommt aus dem Text einfach so heraus. Und deshalb müssen wir das uns manchmal auch selber einfach sagen. Und zwar ruhig vor dem Spiegel und ruhig, wenn du dann bei dir die Falten und all das siehst, was du nicht so schön findest, dann denk daran, Gott selber war es, der das beschlossen hat, dass du mit den Jahren halt so aussiehst, wie du jetzt aussiehst. Und da gab es sicherlich andere Zeiten, wo du gesagt hast, Mensch, da sah ich schöner aus. Oder vielleicht fühlst du dich jetzt auch gerade besonders schön und sagst, früher gab es Zeiten, da war ich ganz schrecklich. Gott hat dich so gewünscht. Und dann muss man sich immer mal wieder einhämmern geradezu, wenn einem versucht, der Feind genau was anderes zu sagen, es uns abzusprechen versucht. Und diese Feinde sind ja nicht nur äußerlich irgendwelche Menschen, das kann der Teufel sein, der auf der einen Schulter sitzt und das versucht die ganze Zeit einzureden, das kann ich sogar selber sein, der mir das versucht einzureden. Und erst wenn wir das verinnerlichen, dann wissen wir, wir haben unsere Würde in Gott selber. Wir haben unsere Freiheit in Gott. Wir sind von Gott versorgt. Und darum bin ich nicht der Feind meines Feindes, sondern eben ein Kind meines Vaters im Himmel. Und darum muss ich nicht mit Hass auf Hass antworten und den Feinden alle ihre Untaten vergelten, sondern ich kann Gott suchen, der wie die Sonne und der Regen das Leben eben regiert. Wenn ich auf Feindschaft nicht feindselig regiere, schaffe ich den Feinden auch die Möglichkeit, von ihrer Feindschaft zu lassen und sich auf das gemeinsame Leben einzulassen. Und so kann ich dann Friedensstifter werden. Kommen wir zum zweiten Schritt. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Im Grunde ist das der zweite Schritt. Ich sehe in meinem Feind einen Mitmenschen. Jesus hilft mir nun und darum kann ich diesen zweiten Schritt gehen, indem ich den anderen nicht nur einen Feind, sondern einen Mitmenschen in ihm sehe. Ich reduziere ihn nicht auf die Feindschaft, sondern sehe auch in ihm einen von Gott geliebten Menschen. Wisst ihr, damit hat er die gleiche Menschenwürde und auch die gleichen Menschenrechte. Jesus ist am Kreuz genauso für ihn gestorben wie für mich. Diese neue Sichtweise für den anderen ist sehr wichtig, weil jede Feindschaft damit vergeht, dass ich meinen Gegenüber dehumanisiere. Das heißt, er ist dann ein Untermensch, er ist Ungeziefer, er ist ein nicht lebenswertes Leben oder Unkraut. Er gehört eigentlich eingesperrt, er gehört vernichtet. Mit solchen Entmenschlichungen wird dem anderen schließlich das Menschsein abgesprochen. Und wenn er kein Mensch mehr ist, dann kann er ja auch eliminiert werden, vernichtet werden. Letzten Endes hemmt das sogar die Tötungsabsicht. Ich wünsche dem anderen dann Unglück, um glücklich zu sein. Oder ich töte ihn, nicht vielleicht körperlich, aber gesellschaftlich im Freundeskreis, um zu leben. Und damit hat der Krieg begonnen. Feindschaft beginnt immer mit der Verteufelung des anderen. Und die Überwindung der Feindschaft beginnt damit, dass ich den anderen mit den Augen des liebenden Christus am Kreuz sehe. Ganz praktisch möchte ich hier an dieser Stelle eine Hilfe weitergeben. Wenn wir in eine solche Situation beten, dann tun wir Fürbitte oder wir binden die diabolischen Mächte, die womöglich im Feind wirksam sind. Wir bitten dann um Gottes Erbarmen und vieles andere mehr. Und das bieten wir dir auch heute nach dem Gottesdienst an. Wir haben Leute, die für dich beten können, wenn du in so einer Situation drinsteckst und sagst, hey, ich komme da selber nicht mehr raus, bitte betet mit mir, dann können wir da für dich beten. Aber noch einen Weg darüber hinaus möchte ich dir vorstellen. Und zwar male dir doch mal jeden Tag 5 Minuten lang beten folgendes Bild vor Augen. Und zwar ist da Jesus am Kreuz. Er vergießt sein Blut, um Frieden zu stiften. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhne. Es sei auf der Erde oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Kolosser 1, 19 und 20. Mal dir das vor Augen, da ist dieser Jesus Christus, der am Kreuz blutet, um Frieden zu stiften. Und nun stehst du unter dem Kreuz. Aber nicht alleine. Neben dir steht auch der Mensch, mit dem du deine Not hast oder mit dem du im Streit und in Feindschaft lebst. Und wenn du dir das so vorstellst, dann kann Gottes Geist in dein Herz einziehen, in deine Gedanken und dann deine inneren Augen putzen und erleuchten, sodass du bei all dem Bösen, was dort passiert, du trotzdem noch dieses Kreuz siehst, was darüber steht. Probier es mal aus, dieser Gedanke an das Kreuz. Zwei letzte kurze Schritte möchte ich noch ergänzen, sodass es insgesamt 4 Schritte heute werden. Der dritte Schritt bedeutet, ich frage nach den Gründen für die Feindschaft. Wisst ihr, Feindesliebe ist nicht nur eine emotionale Sache, sie kann auch durch eine intelligente Feindesliebe gestaltet werden. Das heißt, ich entwickle mich sozusagen über die Intelligenz zur emotionalen Feindesliebe. Die intelligente Feindesliebe fragt einfach nach den Gründen der Feindschaft, nach Aggressionen und nach erlittenen Kränkungen, den Leidensgeschichten feindlicher Menschen und Völker. Jürgen Moltmann sagt dazu, weil Aggressionen meist aus erlittenen Kränkungen entstehen, ist es hilfreich, auf die Leidensgeschichte feindlicher Menschen oder Völker zu hören. Dabei werde ich auf Schuld, auf Versagen, auf Schwächen und auf Kränkungen stoßen. Aber dieses Fragen geschieht dann nicht aus einer Überheblichkeit heraus, sondern ein solches Fragen kann dann sogar dazu führen, dass ich Verständnis für meine Feinde entwickle. Und mit dieser Erkenntnis über diese intelligente Feindesliebe kommt dann eben die emotionale Feindesliebe. Der vierte Schritt lautet, ich segne meine Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen. Hier steht eine Vokabel, die das Segnen, das Beten für den anderen entspricht. Segnet, die euch fluchen. So übersetzen es dann manche. Matthäus 5, Vers 44. Hier geht es darum, dass ich ganz bewusst dann Gutes ausspreche über meine Feinde und darum bete, dass sie unter den Einfluss Gottes kommen. Wisst ihr, das Segnen hat nämlich eine viel stärkere Kraft als das Fluchen. Fluch kann durch Segen gebrochen werden. Ich denke an eine Situation, wo mich Menschen, die mich zum Feind erklärt haben, öffentlich denunziert haben. Erst wurde über mich hergezogen und dann wurde Falsches über mich verbreitet. Seinerzeit habe ich dann oft überlegt, wie ich darauf reagieren kann. Am meisten hat mir geholfen, dass ich mich mit diesen Feinden immer wieder betend vor das Kreuz Jesus gestellt habe und dann angefangen habe, Gutes über sie auszusprechen, sodass sie unter den Einfluss Gottes gekommen sind. Das hat nicht nur sie am nachhaltigsten beeinflusst, sondern auch mich. Römer 12, Vers 21 steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wisst ihr, diese 4 Schritte, die können uns helfen, dass wir bei Einfeindungen uns nicht nur still zurückziehen und eine Demütigung nach der anderen hinnehmen, sondern dass wir den Angriff der Liebe starten. Womöglich hörst du diese Predigt und sagst dir, dass dieses Modell der Feindesliebe bei dir nicht klappt. Wir leben ja in einer Welt des Streites, der Kriege, der Trennung, der Feindschaften und das wird sich auch nicht ändern. Aber Jesus ist da offensichtlich einer anderen Meinung. Warum sollte er uns sonst diese Seligpreisung mitgeben? Selig die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Amen.